Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Dorf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Hallo und schön, dass ihr wieder da seid.
Mir ist gerade aufgefallen, ich habe eingeschaltet gesagt, das klingt auch so Boomer-mäßig, als ob man den Fernseher einschaltet. Schön, dass ihr draufgeklickt habt, könnte ich vielleicht sagen.
Ja, das ist, wir outen uns hier eindeutig als alt, aber das macht nichts. Ü30 ist auch super.
Ja, auf jeden Fall. Was gibt's Neues bei dir? Wie war deine Woche so?
Oh, ja, die Woche ist sehr abwechslungsreich gewesen bislang. Wir haben irgendwie viele kleine Termine. Aber tatsächlich, habe ich euch ja ein Update zur Schlafsituation versprochen. Und das gibt's jetzt heute, weil da kann ich jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Wir haben ja vor kurzem das Gitterbettchen ins Kinderzimmer verfrachtet, sodass beide Kinder jetzt da offiziell schlafen. Und tatsächlich funktioniert es ziemlich gut. Also die Gitter sind jetzt raus. Das heißt, der Kleine kann theoretisch auch selbst aufstehen, tut's aber tatsächlich nicht. Also wir bringen beide jetzt gleichzeitig abends ins Bett. Das macht auch immer nur einer, sodass wir jetzt auch abwechselnd immer mal ein bisschen Alleinzeit abends haben. Das ist schon mal sehr gut. Und dann hat sich das tatsächlich auch bei der Großen plötzlich umgestellt, dass sie jetzt fast ausschließlich in ihrem Bett schläft. Also heute Nacht zum Beispiel war mal eine Ausnahme, dass sie rübergekommen ist. Aber insgesamt schlafen eigentlich beide gemeinsam im Kinderzimmer und das ist irgendwie total verrückt. Wir stehen immer noch regelmäßig abends hier und fangen an zu flüstern und dann fällt uns auf, oh, wissen wir gar nicht, es schläft ja hier gar keiner außer uns. Und ja, ich glaube, vor 3 oder 4 Nächten ist unsere Große irgendwie aufgestanden und stand am Wohnzimmer, da waren wir noch wach und meinte irgendwie, ich finde meinen Becher nicht, weil die hat immer nachts so ein Magic Cup im Bett, um daraus halt zu trinken. Und dann ist mein Mann mit ihr rübergegangen, hat ihr den wiedergegeben und sie hat sich einfach wieder hingelegt und ist wieder eingeschlafen. Das wäre bis vor ein paar Wochen wirklich unmöglich gewesen. Dann hätte das nochmal eine Einschlafbegleitung bedeutet oder sie hätte auf keinen Fall zurückgewollt in ihr Zimmer. Ja, und siehe da, plötzlich geht's und mein Mann kam dann raus und meinte so, unser Kind ist irgendwie groß geworden gerade. Und ja, jetzt haben wir 2 große Kinder zu Hause sozusagen.
Ja, verrückt, wie sich das verändert. Ich dachte auch gerade so, vielleicht fühlt sie sich auch wohl oder findet das toll, dass der kleine Bruder mit im Zimmer schläft und sie nicht alleine da ist.
Ich glaube, das ist der Punkt, irgendwie diese Verantwortung für den Kleinen zu haben, so ein bisschen, aber eben auch das Gewissen oder die Gewissheit ist das Gewissen, die Gewissheit zu haben, dass sie nicht alleine ist, genau.
Voll schön. Ja, bei uns ist es ein bisschen wieder eingerissen, wenn man das so sagen kann. Ich habe ja in der letzten Folge auch erzählt, dass es total easy war, den Kleinen irgendwie dran zu gewöhnen, in seinem Bett zu schlafen. Das steht auch noch bei uns mit im Schlafzimmer. Er bekommt ja dann sein eigenes Zimmer, wenn wir im September umgezogen sind. Und ich hatte ihn ja einfach mal gefragt, ob er in seinem Bett schlafen möchte. Und das hat er ja sehr freudig mit Ja beantwortet. Und dann hat es auch fast 2 Wochen geklappt. Und ich glaube, es war jetzt vor 3 Tagen, da hat er ziemlich dolles Bauchweh abends gehabt und hat sich irgendwie mit der Verdauung sehr schwer getan und ja, hat dann immer wieder auf das große Bett gezeigt und auf mich gezeigt und gesagt, dass er rüber möchte und das verwehre ich ihm natürlich auch nicht. Also wenn es ihm nicht gut geht, darf er natürlich bei uns schlafen. Ja, und jetzt die letzten beiden Nächte hat er das auch wieder eingefordert. Also hat auch vehement Nein gesagt, wenn ich gesagt habe, hey, möchtest du heute nochmal in deinem Bett schlafen? Findet er aktuell irgendwie nicht so super. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ich glaube ja, am Ende ist es immer so eine Phase. Jetzt ist gerade wieder eine Phase, wo er irgendwie mehr Nähe braucht und wieder bei uns schlafen will. Und wenn wir dann umgezogen sind und er sein eigenes Zimmer hat und das irgendwie alles ganz spannend findet und ja auch in seinem Zimmer nicht die Option hat, in einem anderen Bett zu schlafen. Jetzt sieht er ja das große Bett von uns auch immer nebendran stehen. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht wieder funktioniert, aber ich versuche die Situation jetzt einfach so anzunehmen. Es sind jetzt zwar wieder etwas unruhige Nächte, weil er sich sehr viel bewegt im Schlaf und viele werden das kennen, dass man dann Füße im Gesicht hat oder ganz an den Rand gedrängt wird oder so. Aber heute Morgen zum Beispiel hat er sich nochmal so in meinen Arm gekuschelt, so die letzte Stunde, bevor wir aufgestanden sind. Und ich bin ehrlich, ich genieße das auch noch ein bisschen, dass er noch so klein ist und das noch möchte. Ich glaube, In ein paar Jahren werden wir uns das wahrscheinlich sehr wünschen, wo sie kuscheln und bei Mama sein gar nicht mehr so cool finden.
Ja, total. Wenn du das sagst, dann wird es mir schon ganz anders. Ich will auch, dass es ewig so bleibt.
Ja, es geht echt schnell. Aber Schlafen ist wirklich so ein Thema. Wir hatten gestern, das kann ich auch noch erzählen, das Kita-Gruppen-Abschlussfest von meinem Sohn, weil einige Kinder hoch zu den größeren Kindern wechseln, andere Kinder wie unser Sohn wechseln die Kita. Und dann sind jetzt alle nochmal zusammengekommen mit den Eltern und haben zusammengesessen. Jedes Kind hat ein selbstgestaltetes Gruppenfoto bekommen, fand ich auch total süß. Und da war natürlich das Thema Schlafen auch Gesprächsthema. Und ich habe mich gar nicht getraut, da viel zu erzählen, weil tatsächlich auch einige Mamas erzählt haben, dass die Kinder mit 1,5 oder 2 Jahren immer noch alle 2-3 Stunden wach werden und was trinken wollen oder noch eine Milch wollen. Und ich habe mich dann sehr zurückgehalten, weil unser Sohn ja sehr zuverlässig durchschläft auch schon sehr früh, mit etwas über einem Jahr keine Milch mehr brauchte nachts und ich da auch keine irgendwie Abgewöhnung machen musste oder so, weil er das alles selbst entschieden hat. Und da dachte ich mir auch wieder, okay, es geht auch echt anders. Also es kann auch echt sehr viel herausfordernder sein, das Thema Schlafen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist so wie bei allen Themen jedes Kind irgendwie individuell und jede Familie hat da eigene Lösungen. Aber solange es für einen selbst funktioniert, ist es doch auch voll okay. Also ja.
Ja, finde ich auch. Total. Wir machen ja heute mit unserem Sommer-Special weiter. Wir haben ja die letzten Folgen über erste Urlaubsziele gesprochen, letzte Woche über das Thema Wasser und sicher im und am Wasser sein, was wirklich, kann ich euch wirklich nochmal empfehlen, falls ihr das noch nicht getan habt, in die Folge reinzuhören, wenn ihr viel Zeit jetzt im Sommer an Seen oder an anderen Gewässern verbringt oder generell informiert sein möchtet. Es ist wirklich eine sehr, sehr informative Folge geworden. Und heute machen wir ja auch mit einem sehr wichtigen Thema weiter, oder?
Ja, heute wird es richtig wissenschaftlich bei uns, kann man nicht anders sagen. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit Sonnencreme. Und ja, klingt erstmal irgendwie lapidar, aber wir sind da bisschen so in einem kleinen Kaninchenbau verschwunden, denn das Thema ist wirklich so komplex und ich glaube, wie uns geht es eigentlich den allermeisten Eltern, dass man irgendwie ja von der Flut der Produkte, die es gibt, fast schon überfordert ist und vor dem Regal steht oder vor, wenn man dann noch online dazu nimmt, vor dem Online-Sortiment und sich halt wirklich fragt, okay, und was davon ist jetzt wirklich gut für mein Kind, was ist jetzt das Beste? Und wir haben das sehr aufwendig recherchiert für euch und werden euch auch einige konkrete Produktempfehlungen geben, aber auch nochmal das Thema ganz allgemein heute aufgreifen. Und ich glaube, der beste Einstieg da rein ist zu sagen, wie bist du denn mit dem Thema Sonnenschutz als Kind in Berührung gekommen? Kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir als Kind lief?
Ja. Also wenn ich mich richtig erinnere, war das vor allem ein Thema, wenn wir im Urlaub waren. Also wenn wir zum Beispiel im Süden Europas unterwegs waren. Wir haben manchmal Ferien in Spanien oder in Frankreich verbracht. Und da kann ich mich schon dran erinnern, dass es zur Morgenroutine dazugehörte, dass wir uns mit Sonnencreme einschmieren und dass wir das dann auch mehrmals am Tag wiederholt haben. Also gerade bei so klassischen Strandurlauben. Da war es schon so, dass wir dann irgendwie nochmal kontrolliert haben, wann haben wir uns jetzt das letzte Mal eingecremt und jetzt müssen wir irgendwie nochmal nachcremen. Aber ich kann mich auch an relativ heftige Sonnenbrände erinnern. Also gerade, es war ein Spanienurlaub, da war ich aber schon, ja, kein klassisches Kind mehr. Ich glaube, da war ich schon so 12 oder 13. Und da hat sich meine Haut auch richtig gepellt. Also da hatte ich einen wirklich heftigen Sonnenbrand. Genau, also das sind so die ersten Erinnerungen, die ich habe, dass wir vor allem im Urlaub immer sehr drauf geachtet haben.
Finde ich total faszinierend, dass du das so erzählst, weil ich habe mich in den letzten Tagen mehrfach auch mit anderen Mamas und Papas drüber unterhalten, die alle exakt so eine Story erzählt haben. Also ja, es war Thema im Urlaub und klar, wir wurden irgendwie mehrfach eingecremt, aber holla die Waldfee war ich manchmal krass verbrannt und ich kann selbst genau die gleiche Anekdote erzählen. Wie du schon sagst, ich war auch ein bisschen älter, ich kann mich daran erinnern, dass wir in irgendeinem Urlaub waren, ich weiß nicht mal mehr, wo es war. Da habe ich ein anderes Mädchen kennengelernt, mit der durfte ich mich alleine über die Anlage bewegen. Und ich weiß, dass meine Eltern dann nachmittags gesagt haben, oh, du solltest dich doch zwischendurch mal melden. Aber wirklich gesucht hat nach mir offensichtlich halt auch niemand. Und ich hatte wirklich auch den Sonnenbrand meines Lebens. Also ich weiß, dass meine Mama noch nachts in die Hotelküche gelaufen ist und versucht hat, jemanden aufzutreiben. Und dann irgendwie mit einem Päckchen Quark wiederkam. Und Schmerzmitteln, weil ich solche Schmerzen hatte, dass das halt wirklich behandelt werden musste. Und ja, wenn ich mir das überlege, dass das eigentlich noch gang und gäbe war, ja, das ist heute halt hoffentlich komplett anders. Und jetzt kommen wir direkt dazu, wann hast du dich denn tatsächlich selbst mit dem Thema Sonnenschutz das erste Mal so richtig auseinandergesetzt?
Es ist mir echt ein bisschen unangenehm, aber erst vor ein paar Jahren tatsächlich. Also so mit dem Einstieg in die 30er habe ich mich mehr mit Hautpflege auseinandergesetzt. Ja. Also ich muss sagen, in meinen 20ern habe ich da weder Zeit noch Geld investiert, aber habe mir dann auch so ein bisschen meine Mama zum Vorbild genommen, die tatsächlich sehr, sehr gute Haut hat und die auch immer sehr hochwertige Hautpflegeprodukte benutzt hat und die mir dann auch mal so einen dezenten Hinweis gegeben hat, dass es mit 30 vielleicht an der Zeit wäre, nicht mehr nur Nivea-Creme ins Gesicht zu schmieren.
Nett.
Und ja, wie Mamas so sind. Genau, also da, und meine Mama geht auch regelmäßig zur Kosmetikerin und lässt so Gesichtsbehandlungen durchführen. Also die ist da wirklich gut aufgestellt und das sieht man ihrer Haut auch an. Also meine Mama ist über 60 und ich finde, man sieht ihr das nicht an. Muss ich jetzt auch mal an der Stelle sagen, dass die wirklich sehr, sehr gute Haut hat.
Kann ich nur bestätigen.
Genau, und dann habe ich tatsächlich vor 3-4 Jahren damit angefangen, mich mehr mit Inhaltsstoffen zu beschäftigen, weil ich auch so ein bisschen nicht so einfache Haut habe. Also ich habe viel mit Rötungen zu kämpfen, zum Glück nicht so viel mit Unreinheiten, aber eben mit Rötungen, dass meine Haut sehr schnell gereizt ist. Und das ist ja dann auch auf jeden Fall ein Thema, wenn wir über Sonnenschutz nachdenken, wenn man ohnehin sensible Haut hat, die zu Rötungen neigt. Und meine Haut sich auch in den, ich würde sagen, letzten 10 Jahren stark verändert hat. Also ich werde auch gar nicht mehr so schnell braun, sondern werde eher direkt rot und muss wirklich gucken, was ich an meiner Haut ranlasse. Und dann habe ich angefangen, mich damit mehr zu beschäftigen. Und inzwischen benutze ich auch tatsächlich fast ausschließlich Produkte aus der Apotheke, die sehr, sehr mild in der Formulierung sind. Also so reizarm wie möglich. Ich benutze nichts, wo zum Beispiel Alkohol mit drin ist, oder Duftstoffe. Und da merke ich echt einen Unterschied. Also, dass ich nicht mehr so eine ausgetrocknete Haut habe, dass die gut durchfeuchtet ist. Und dasselbe gilt auch für den Sonnenschutz. Also, ich habe eine Tagescreme, wo automatisch Sonnenschutz mit drin ist. Auch aus der Apotheke. Auch sehr reizarm und aus so einer Reihe für sensible Haut. Und das ist jetzt so eine Routine, die ich seit, einigen Jahren jetzt schon beibehalte und die, finde ich, echt einen Unterschied macht. Also, dass sich die Hautprobleme auf jeden Fall verringert haben und ich aber mich wirklich auch daran erinnern muss, morgens immer schon Sonnenschutz auf das Gesicht aufzutragen, weil man ja sagt, das soll man das ganze Jahr über machen, idealerweise, weil die UV-Strahlung ja nicht nur im Sommer so krass ist.
Auf jeden Fall. Also, ich kann da eigentlich so ein bisschen fast eine gegenteilige Story erzählen. Ich habe als Jugendliche ganz krass mit Hautunreinheiten und Pickeln zu kämpfen gehabt, also richtig doll Akne und war auch beim Hautarzt deshalb in Behandlung bei Kosmetikerinnen und habe das dann eigentlich eher aufgehört, als ich älter war. Also tatsächlich mache ich das jetzt weniger. Ich greife auch zu etwas höherwertigeren Produkten mittlerweile, wobei, ich kann das auch, glaube ich, so konkret sagen. Also ich benutze eine Serie von Neutrogena. Das habe ich einfach rausgefunden, dass die für mich am besten funktioniert und das auch sehr konsequent. Aber ich war vor ein paar Monaten irgendwann mal bei einer Kosmetikerin Einfach nur so, weil ich einen Gutschein geschenkt bekommen hatte. Und die hat dann tatsächlich auch zu mir gesagt, nee, das, was du da als Routine machst, ist für deine Haut eigentlich gut, weil eher weniger als zu viel Feuchtigkeitscreme und gute Reinigung und mehr lieber nicht, wegen der Hautunreinheiten eben. Und ja, tatsächlich habe ich mich mit Sonnenschutz erst noch später beschäftigt als du. Also ich war da, glaube ich, viel naiver noch unterwegs. Also ich habe mich schon regelmäßig eingecremt und mir war auch bewusst, dass Sonnenschutz wichtig ist. Und das habe ich auch regelmäßig gemacht. Aber richtig auseinandergesetzt habe ich mich damit eigentlich erst letztes Jahr, als es dann darum ging, dass plötzlich im PKIP-Kurs damals Thema war, wie cremt ihr eigentlich eure Kinder ein? Und ich da so frei raus erzählt habe, wir haben den Testsieger von Stiftung Warentest genommen und es dann quasi großes Entsetzen gab, weil wir keine mineralische Sonnencreme verwenden. Aber da zu mineralisch kommen wir vielleicht später nochmal. Mhm. Aber da gab es halt wirklich ein richtiges großes Entsetzen. Und ich gestehe, ich habe mich eine Woche später dann extrem unwohl gefühlt, weil dann auch noch eine Hebamme da war, die mehr oder weniger vorgestellt hat, warum man auf keinen Fall chemische Sonnencremes verwenden sollte. Und ich saß da wie so ein Häuflein Elend und dachte mir, oh Gott, und ich habe das letzte Woche noch so freimütig erzählt. Mhm. Also für alle da draußen, ich gebe ein bisschen Entwarnung. Auch heute wird es nicht nur um mineralische Sonnencreme gehen. Aber es ist halt ein Thema. Und ich glaube, das Thema grundsätzlich zu kennen und zu wissen, was es da für Unterschiede gibt, das ist eigentlich das Wichtigste. Und ja, ich gestehe, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich darüber noch nie etwas gehört gehabt. Ich weiß, dass es bei dir aber anders ist, dass ihr euch durchaus mit mineralischer Sonnencreme auch auseinandergesetzt habt.
Ja, also das war das erste Mal Thema letzten Sommer, also kurz vor dem ersten Geburtstag meines Sohnes. Und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und zu schauen, wie gehen wir irgendwie mit dem Thema Sonnenschutz gut um. Also klar, man hat irgendwie so ein bisschen Allgemeinwissen, dass gerade kleine Kinder nicht so stark der Sonne ausgesetzt sein sollen. Also vor allem nicht irgendwie direkte Sonneneinstrahlung, wenn die dann im Kinderwagen liegen und so. Und dann bin ich auch, wie du vorhin gesagt hast, in so einem kleinen Rabbit Hole gelandet und habe irgendwie auf Instagram sehr viel recherchiert und mir von Mom-Influencerinnen Empfehlungen geholt. Und ich bin dann zweigleisig gefahren. Also ich habe zum einen auf Sonnenschutz durch Kleidung geachtet. Also dass er zum Beispiel dann einen Sonnenhut hatte, der UV-Strahlung, ich weiß gar nicht, wie man das korrekt ausdrückt, aber diese UV-Kleidung, diese Hüte. Ja. so einen hat er dann bekommen. Dann hatte ich, als er noch viel im Kinderwagen saß, letztes Jahr und noch nicht laufen konnte, hatte ich auch so ein UV-Tuch, was ich über den Kinderwagen machen konnte. Und keine Angst, bevor jetzt alle nervös werden, da gab es genug Luftzirkulation. Das war an den Seiten offen. Aber es konnte man halt ganz gut an den Kinderwagen mit Magneten befestigen, gerade wenn die dann irgendwie mal einschlafen oder so, dass die Sonne nicht so ins Gesicht knallt. Das fand ich auch sehr, sehr praktisch. Und dann habe ich mich mit dem Thema Sonnencreme auseinandergesetzt und war aber ehrlicherweise auch so ein bisschen überfordert, weil auf der einen Seite gibt es natürlich Meinungen, die sagen, im ersten Lebensjahr sollte man gar nicht Sonnencreme benutzen, sondern die Kinder einfach aus der Sonne rauslassen. Das finde ich persönlich super schwierig, wenn man viel Zeit draußen verbringt, die Sonneneinstrahlung dann so komplett zu vermeiden. Und dann, ne, wie du schon gesagt hast, gibt es eben mineralische Sonnencreme und chemische Sonnencreme. Und ich habe mich dann letztes Jahr für die mineralische entschieden. Einmal, weil ich die in einem anderen Podcast als Empfehlung gehört hatte und auch von zwei Hebammen. Und dann irgendwie dachte, naja, die haben irgendwie, also denen vertraue ich irgendwie, die werden mir nichts Blödes empfehlen. Und die Sonnencreme haben wir dann auch den ganzen Sommer letztes Jahr benutzt. Ich muss aber sagen, dass die in der Handhabung nicht so super war. Die war manchmal so ein bisschen bröckelig, die ließ sich auch nicht so super verteilen. Und jetzt dieses Jahr, also jetzt kurz vor seinem zweiten Geburtstag, gebe ich zu, benutzen wir auch chemische Sonnencreme. Wir wechseln immer so ein bisschen.
Weißt du noch, welches Produkt ihr da hattet oder welches ihr jetzt aktuell benutzt?
Ja, letztes Jahr haben wir mit Naiv angefangen. Das ist, glaube ich, so ein kleines Start-up in den Niederlanden. Von denen haben wir auch andere Hautpflegeprodukte, zum Beispiel den Badezusatz und die Hautcreme. Die finde ich sehr gut, weil mein Sohn auch eher zu sensibler Haut tendiert und das alles sehr, sehr gut verträgt. Im Moment haben wir auch eine Tube von der in Gebrauch, aber vielleicht haben wir da irgendwie so ein Montagsprodukt erwischt oder so, aber die lässt sich so blöd verteilen. Also die ist irgendwie richtig bröckelig. Noch schlimmer, als ich das vom letzten Jahr in Erinnerung hatte. Und die andere Sonnencreme, die wir jetzt in der Drogerie gekauft haben und die wir alle in der Familie benutzen, ist die von Pediprotect. Und die lässt sich extrem gut verteilen, zieht schnell ein, macht keine Flecken. Haben wir auch in der Kita. Die funktioniert ganz gut.
Ja, vielleicht gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Wir haben jetzt schon sehr viel zu mineralisch und chemisch gesagt. Vielleicht mache ich da noch mal den wissenschaftlichen Part auf, nämlich wo da eigentlich der Unterschied ist. Also mineralische Sonnencreme bedeutet nicht unbedingt, dass gar keine Chemikalien drin sind, aber sie hat den großen Vorteil in Anführungsstrichen, der eben oft auch von Kinderärzten benannt wird, dass sie nicht in die Haut eindringt. Also sie soll eigentlich nicht in die oberste Hautschicht geraten, sondern dass sie wirklich auf der Haut verbleibt und eben die Funktion ist eine andere. Sie reflektiert das Sonnenlicht. Also das Sonnenlicht kommt erst gar nicht an die Haut dran. Chemische UV-Filter, die sind eben dafür da oder die dringen in die Haut ein und die verlängern eben den Eigenschutz der Haut. Also die funktionieren einfach anders. Und was du schon gesagt hast, der Nachteil sozusagen an mineralischer Sonnencreme ist, dass sie eben oft weißelt, also dass die Haut tatsächlich diesen weißen Ton von der Sonnencreme behält, dass sie nicht so gut verteilbar ist, oft nicht, also ja praktisch nicht einzieht in die Haut, sondern darauf verbleibt, also nur so funktioniert es eben auch und dass sie halt oft auch auf der Kleidung Flecken hinterlässt, wobei das ja auch bei chemischer Sonnencreme durchaus passiert, aber das so vielleicht nochmal als Hintergrund, was der Unterschied ist. Und du hast es auch schon gesagt, die Empfehlung lautet, Babys unter 12 Monaten eigentlich gar nicht einzucremen. Aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, das hat mit dem ersten Kind noch ganz gut funktioniert. Da ist man irgendwie wenig auf Spielplätzen unterwegs, nicht so viel in der prallen Mittagssonne, weil man sie gut vermeiden kann. Aber spätestens mit dem zweiten Kind, bin ich ehrlich, hat das nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir auch ein Baby im Sommer eingecremt, was halt einfach auf allen Vieren hinter der großen Schwester her wollte, andauernd. Und was man halt nicht im Schatten festketten kann dann. Also das war tatsächlich schwieriger. Und ja, das haben wir auch eingecremt. Und ja, ich bin ehrlich, auch immer noch mit chemischer Sonnencreme. Es werden mich jetzt wahrscheinlich da draußen viele Mamas steinigen, aber ich komme einfach mit den Produkten besser klar und ich bin auch ehrlich, ich finde, das ist halt auch ein riesen Preisunterschied, ne? Man muss es halt schon sagen, ob ich 2 Euro oder 30 Euro für so eine Tube ausgebe, ist halt schon auch ein Unterschied.
Ja, definitiv. Also die Preisrange, die erstaunt mich auch immer wieder. Also auch bei den chemischen Sonnencremes, die man in der Drogerie findet. Also ich glaube, unsere Tube von Pediprotect liegt auch schon bei 10 Euro.
Ja, das ist echt krass. Also ich weiß, dass es halt da wirklich eine riesen Spanne gibt einfach. Und letztendlich, glaube ich, muss man da sehr, sehr gut abwägen. Aber wir geben euch dafür heute ja eigentlich alles mit, dass ihr für euch entscheiden könnt, was das Beste ist. Vielleicht machen wir noch einen Punkt auf, der vor allen Dingen auf Social Media zuletzt ganz viel kursiert hat, nämlich, dass man besser keine Sonnencreme verwenden sollte, weil da ja so schädliche Inhaltsstoffe drin seien. Ich mache mal direkt den Disclaimer, keine Sonnencreme ist keine Lösung. Also das funktioniert einfach nicht. Aber hast du Sorge vor schädlichen Inhaltsstoffen? Also setzt du dich damit ganz konkret auseinander?
Mal so, mal so. Also aktuell eher weniger, würde ich sagen. Ist natürlich auch immer eine Zeitfrage, wie viel kann ich da recherchieren. In einigen Bereichen achte ich drauf, also eben was die Hautpflege angeht. Also da schaue ich bei meinem Sohn und bei mir und ja, mein Mann benutzt halt das Duschgel, was er irgendwie gut findet. Der ist da noch nicht so, also dem ist das auch wichtig, aber ich glaube, der hat für sich jetzt noch nicht so die Priorität da gesehen, sagen wir es so. Aber Also das schaue ich schon. Ich habe tatsächlich in der ja doch etwas längeren Kinderwunschphase, bevor wir unseren Sohn bekommen haben, da habe ich mich auch sehr damit auseinandergesetzt. Hatte mir damals sogar eine App runtergeladen. Da kannst du dann den Barcode auf den Produkten scannen und sofort sehen, ob da irgendwie gefährliche Inhaltsstoffe in den Produkten enthalten sind. Weil das ja auch irgendwie eine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit haben kann, ob sich, keine Ahnung, eine befruchtete Eizelle einnisten kann und so. Es sind ja so viele Sachen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und das war eine Zeit, da habe ich mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Also da habe ich tatsächlich diese App genommen und bin meinen kompletten Bartschrank damit durchgegangen und habe alles weggeschmissen. Und das, also was schädliche Inhaltsstoffe beinhaltet. Und das habe ich auch beibehalten. Also ich habe von den Sachen auch nichts mehr nachgekauft und war echt erschrocken. Also gerade so Haarsprays und Trockenshampoo und manche Duschgele. Also ich benutze inzwischen auch sehr, sehr viel Naturkosmetik, aber nicht mehr so konsequent, wie ich das vor 2, 3 Jahren gemacht habe.
Ja, ich glaube, es ist wirklich, wirklich schwer, da komplett irgendwie dran zu bleiben, weil eben einfach so viele Produkte was enthalten, ne? Wie du schon sagst, man müsste sich eigentlich wirklich intensiv mit jedem Produkt, dann mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Man braucht ja fast ein Studium irgendwie dafür, Biochemie, ich weiß es nicht, um da halt alles nachvollziehen zu können. Und ja, wir haben ein bisschen für euch recherchiert, um das mal klar zu machen. Also Ökotest hat gerade erst im Juni zum Beispiel nochmal Sonnencremes getestet. Und da ging es ganz viel darum, dass was auch bei Social Media kursiert ist, dass da Weichmacher drin sind. Man hat nämlich in Kinderurin einen verbotenen Weichmacher gefunden und später auch im Erwachsenenurin tatsächlich. Und da war relativ schnell klar, dass dieser Weichmacher eben auch in Sonnencremes vorkommen könnte. Ökotest hat tatsächlich auch in den Sonnencremes diesen Weichmacher, ich nenne ihn einmal DNHEXP, gefunden, sowie einen bedenklichen UV-Filter. Aber auch Ökotest hat gesagt, in der Menge, in der diese Sachen enthalten sind, müssten Kinder eigentlich schon täglich mit einem Kilo der betroffenen Sonnencremes eingecremt werden, um überhaupt an diesen bedenklichen Schwellenwert von Aufnahme zu kommen im Körper. Also um das vielleicht einmal wirklich vorweg zu sagen, die Inhaltsstoffe sind zumindest nicht so schlecht, dass sie tatsächlich gesundheitsgefährdend wären. Zumindest auf keinen Fall gesundheitsgefährdender als ein Sonnenbrand, der halt nachweislich ab dem ersten Sonnenbrand die Haut unwiderruflich schädigt. Und ich glaube, da sind wir uns komplett einig, wenn wir sagen, die Empfehlung, die wir heute auf jeden Fall euch gegenüber äußern, ist, cremt euch ein und cremt eure Kinder ein, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind.
Definitiv. Und ich glaube, das ist wie bei so vielen Dingen, die Menge macht halt das Gift, ne? Also wie du schon sagst, man muss dann eine ganz schöne Menge erreichen, dass das wirklich eine Auswirkung hat. Und also ich kann nur von unserem Alltag sprechen. Wir cremen unseren Sohn jetzt im Sommer ein, bevor er in die Kita geht. Das ist auch die Bitte der Kita, dass die Kinder schon eingecremt morgens ankommen. Und dann werden die Kinder nochmal nach dem Mittagsschlaf eingecremt, bevor es dann nachmittags rausgeht. Das heißt, ja, 2, 3 Schichten pro Tag, würde ich mal vermuten.
Ja, kenne ich so auf jeden Fall von unserer Kita auch. Also wir machen das auch genau so. Also Empfehlung an alle da draußen, einmal morgens, einmal mittags mindestens und nachcremen, ja, falls ihr noch in besonderen Situationen seid, wenn ihr irgendwie am Wasser unterwegs seid, schwimmen, baden, was auch immer, dann müsst ihr auf jeden Fall nochmal nachcremen. Um euch mal vielleicht die Testergebnisse zu nennen, weil ich glaube, das ist dann doch spannend, um das mal einmal zu hören, also sowohl bei Ökotest als auch bei Stiftung Warentest wurden meines Erachtens nach keine mineralischen Sonnencremes getestet. Es sei denn, ich bin nicht ganz durchgestiegen, aber für mich wirkt es so.
Ich habe keine gefunden.
Ja, wenn ich die Testergebnisse durchschaue, dann sieht es so aus, dass halt wirklich ausschließlich chemische Sonnencremes getestet wurden. Nichtsdestotrotz gab es bei Ökotest insgesamt 8 Sonnencremes mit sehr gut, die gleichzeitig eine sehr hohe Schutzwirkung hatten, also speziell für Kinder geeignet waren. Bei Stiftung Warentest gab es 2 Testsieger und beides Mal gab es ein Produkt, was quasi unter den Testsiegern war, und zwar die Kids Sonnencreme von Lidl. Das fand ich sehr spannend, dass ausgerechnet Lidl
interessant.
Da super gut abschneidet. Ja, fand ich irgendwie sehr spannend, um die euch mal zu nennen. Genau, die hat auch Lichtschutzfaktor 50. Das ist ja, glaube ich, bei Kindern extrem wichtig, dass es einfach ein sehr hoher Lichtschutzfaktor ist. Und ja, das ist keine sensitive Variante, wobei ich jetzt auch im Zuge der Recherche gelernt habe, dass eigentlich jede Firma, die sensitiv draufschreiben möchte, das auch irgendwie schafft. Und dass es da gar nicht so klar geregelte Linien gibt. Also auch da lohnt es sich, einen Blick in die Inhaltsstoffe zu werfen, wenn ihr zum Beispiel keine Duftstoffe, keine Parfüme und Ähnliches drin haben möchtet, da nochmal einen genauen Blick drauf zu werfen.
Ja. Benutzt ihr eine sensitive Variante oder die reguläre?
Nee, wir haben tatsächlich für die Kinder auf jeden Fall sensitive Varianten. Mein Eindruck ist, dass das auch deutlich besser funktioniert hat. Wir benutzen, kann ich ja auch schon sagen, von DM die Eigenmarke. Komme ich später nochmal dazu, dass das auch eine der Empfehlungen ist. Und zwar, ja, in der, ich glaube, es ist sogar ultrasensitiv Variante, weil unser Sohn ein bisschen mit Neurodermitis zu kämpfen hatte, muss man fast sagen, weil es jetzt gerade schon fast wieder weggeht. Also der hatte diese typische Neugeborenen-Neurodermitis und das geht jetzt gerade schon wieder fast weg. Wir haben jetzt zuletzt eigentlich keine Schübe mehr gehabt und wir gehen davon aus, dass es auch so bleiben wird. Die bildet sich ja oft zurück und scheint der Fall zu sein, aber wir sind mit Produkten da auch sehr, sehr vorsichtig und benutzen nur was ohne Duftstoffe. Genau, und deshalb unter anderem die von DM, die Eigenmarke. Oder eigentlich nur, bei den Kindern nur, muss man sagen.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, dass du super viel recherchiert hast. Hast du neben Stiftung Warentest und Ökotest noch andere Empfehlungen? Also gibt es auch irgendwelche Siegel oder so, Zertifikate?
Ja, ist super, super schwierig. Also es gibt tatsächlich dieses UVA-Logo oder ja, wie auch immer man das nennen will, Siegel. Darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass UVA und UVB-Strahlung gefiltert wird, weil inzwischen beide als gefährlich gelten. Also lange Zeit hieß es, UVA ist nicht ganz so dramatisch, aber auch das sollte rausgefiltert sein. Und die Empfehlung lautet mittlerweile, dass etwa 30% der Inhaltsstoffe UVA-Filter sein sollten. Ist natürlich super schwer nachzuvollziehen, wenn man da einfach so drauf schaut, aber in aller Regel sind die Sonnencremes erfüllen das mittlerweile. Genau, ihr erkennt das auf jeden Fall an diesem Zeichen, was dann drauf ist, wo UVA drinsteht. Und die Sonnencremes, die wir heute hier vorstellen, haben das auf jeden Fall alle drin. Plus, ich habe mir nochmal eine Influencerin angeschaut, die ich euch heute wärmstens ans Herz legen will, und zwar Ann-Kathrin Ortmann. Das ist eine gelernte Bioanalytikerin oder studierte Bioanalytikerin, die mit Content zum Thema Sonnenschutz vor allen Dingen auf Instagram aktiv ist und da sehr, sehr erfolgreich ist und die auch super regelmäßig von irgendwelchen Medien dazu interviewt wird. Und die hat tatsächlich nicht nur 20 Sonnencremes, so wie Ökotest und Stiftung Warentest machen, sondern die hat sich quasi alle Produkte auf dem Markt angeschaut. Ich habe gelesen, dass es 600 Produkte waren, die sie sich angeguckt hat. Also die war da wirklich sehr krass unterwegs. Und abgesehen von Laboruntersuchungen guckt sie sich wohl tatsächlich so ziemlich alles an. Also sie schaut sich die Inhaltsstoffe an, sie schaut sich an, ist es eine mineralische oder eine chemische Sonnencreme, sie guckt sich Preise an und guckt irgendwie, ob das Umwelt- und Gesundheitsschutz verträglich ist. Sie schaut sich irgendwie die Wasserbeständigkeit an und so weiter und so fort und ist da sehr, sehr akribisch unterwegs, muss man sagen. Und was ich krass finde, ist, dass sie eigentlich Ökotest und Stiftung Warentest nicht so super findet, weil sie sagt, beide haben bestimmte Kriterien, die, nach denen sie bewerten, aber die sind eben nicht besonders umfangreich. Und vor allem mit Stiftung Warentest hat sie ein Problem, weil sie sagt, die schauen sich eigentlich eher die Funktionalität an. Macht ja auch Sinn, weil wenn die halt zum Beispiel Staubsauger testen oder so, aber bei Sonnencreme ist natürlich nicht nur die Funktion wichtig. Also klar, dass die den Lichtschutzfaktor auch wirklich erreicht, den sie verspricht, das ist natürlich schon auch wichtig, aber klar, wenn wir hier heute reden, dann können wir eben nicht nur über die Funktion reden, sondern auch über die Inhaltsstoffe. Und das macht die Frau Ortmann wirklich, wirklich umfangreich. Ich habe mir versucht, also weitestgehend alles anzuschauen. Es ist wirklich extrem umfangreich, was sie dazu macht. Also klickt euch auf jeden Fall auf ihren Instagram-Account. Das ist echt extrem informativ. Und was ich bei ihr super finde, ist, dass sie gar nicht so sehr sagt, das eine ist besser oder das andere ist besser, sondern dass sie grundsätzlich erstmal sagt, der Sonnenschutz, den ihr verwendet, ist immer erstmal der beste. Also ich glaube, das ist ihr Zitat ungefähr. Und das finde ich total sinnvoll, weil sie natürlich sagt, es kann noch so ein teurer, guter, toller Sonnenschutz sein, wenn euer Kind den nicht akzeptiert, wenn ihr damit nicht klarkommt, wenn ihr den nicht cremt, euer Kind verträgt das nicht, was auch immer, dann bringt er euch gar nichts. Also die Sonnenschutzcreme, die für euch funktioniert, ist immer erstmal die beste. Und dann hat sie tatsächlich auch konkrete Empfehlungen, sowohl für chemische als auch für mineralische Sonnencreme, und die nenne ich euch auch einmal, weil ich das super spannend finde. Da ist nämlich zum Beispiel die Naiv-Sonnencreme drunter, die du genannt hast. Die Sonnenlotion parfümfrei für Baby und Kinder mit dem Lichtschutzfaktor 50. Und einmal die DM-Eigenmarke Sundance. Auch da die Sonnenmilch für Kids mit Lichtschutzfaktor 50. Also die zwei als eine mineralische und eine chemische Alternative empfiehlt sie. Und sagt, da kann man wirklich mit Inhaltsstoffen, mit Gesundheitsunbedenklichkeit und so umgehen. Und ja, ich glaube, das sind zwei sehr, sehr gute Empfehlungen für euch da draußen auch.
Ja, das war richtig informativ. Wir werden auch nochmal alles in die Shownotes packen, dass ihr nicht mit Zettel und Stift hier sitzen müsst und mitschreiben müsst, sondern ihr könnt es dann alles nachlesen. Jetzt haben wir ja schon viel über mineralisch und chemisch gesprochen, außer du hast noch irgendwas hinzuzufügen. Aber ansonsten könnten wir irgendwie auch noch mal darüber sprechen, wie häufig cremt man ein? Und bei welchen Situationen sollte man auf jeden Fall Sonnencreme dabei haben?
Ja, ich glaube, da kann ich auf jeden Fall oder können wir zu Hause auf jeden Fall auch noch uns weiter verbessern. Und ich schätze fast, dass es allen so geht, weil wenn ich so unsere Generation bedenke, ne? Jeder hat als Kind irgendwie nicht so einen guten Umgang gelernt mit Sonnencreme. Also hat das erstmal von Haus aus nicht unbedingt so mitbekommen, dass man da nicht perfekt unterwegs ist, ist, glaube ich, normal, würde ich behaupten. Und deswegen, ja, vielleicht nochmal so das, was empfohlen wird. Also tatsächlich zum einen die Kinder großzügig einzucremen. Also man sagt, etwa 3 Esslöffel Sonnencreme für einen Erwachsenen, brecht das mal runter auf so eine halbe Portion, also ungefähr 1 bis 1,5 Esslöffel Sonnencreme, und das ist schon eine Menge, also ne, das ist so eine kleine Handfläche voll, da muss man schon einiges an Produkt nehmen, um so ein Kind dann vollständig eincremen zu können. Also das zum einen. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs bei Menge. Ich glaube, wir können tatsächlich noch bei der Häufigkeit und vor allen Dingen bei den Tagen sozusagen uns verbessern. Also mir fällt auf, dass ich das schon eher vergesse, wenn es morgens zum Beispiel regnet oder bedeckt ist. Aber so wie heute zum Beispiel, wo wir jetzt aufnehmen, kann ich sagen, heute Morgen waren es 15 Grad. Es war bewölkt, es war regnerisch. Ehrlicherweise, ich habe die Kinder erst in der Kita eingecremt, weil mir da die Sonnencreme ins Auge sprang und ich dachte, oh ja, heute Nachmittag soll es aber 25 Grad und sonnig werden und der UV-Index ist auch relativ hoch, also creme ich die Kids jetzt mal doch noch schnell ein, bevor die losstarten. Normalerweise machen wir das zu Hause schon, und ja, das sind so Dinge, glaube ich, an die man sich selbst nochmal erinnern kann.
Total.
Was mir jetzt inzwischen hilft, das ist jetzt so ein bisschen meine Routine, ich gucke sowieso morgens immer in die Wetter-App, so um zu schauen, ne, was ziehe ich den Kids heute an, wie viel Grad sind es heute, was brauchen die heute, und ich schaue jetzt auch immer einmal auf den UV-Index, ist eigentlich in jeder Wetter-App mit drin sowieso, kann man aber auch googeln, und ab einem UV-Index von 3 sollte man auf jeden Fall eincremen, und klar, umso höher der ist, umso mehr wird das wichtig.
Ja, guter Punkt. Ich oute mich, dass ich meinen Sohn heute Morgen auch nicht eingecremt habe. Mhm. Und ich glaube, mein Mann hat ihn dann in die Kita gebracht und ich glaube nicht, dass er ihn da eingecremt hat. Aber es ist nochmal ein guter Reminder. Ich bin da aber leider auch so, dass ich, wenn es morgens noch so kühl ist und ich auch weiß, er wird dann in der Kita nochmal eingecremt, dass ich das dann morgens manchmal nicht mache. Aber es ist natürlich nochmal ein guter Reminder, das trotzdem zu tun und in die App zu schauen. Was ich als Tipp noch mitgeben kann, es hilft mir manchmal, ist in sämtlichen Taschen irgendwie Sonnencreme dabei zu haben. Also im Wickelrucksack ist eine Tube. Wir haben so eine kleine Tasche am Kinderwagen. Da ist, glaube ich, auch eine Tube drin. Dann steht in der Kita in der Garderobe eine Flasche. Und hier bei uns auf der Ablage an der Garderobe im Flur. Also, dass man die wirklich immer griffbereit hat, weil mir das dann auch schon mal passiert ist, dass ich irgendwie auf dem Spielplatz unterwegs war und dachte, oh, wir müssen jetzt nochmal neu eincremen und ich hatte nichts mit dabei.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also ist bei uns ganz ähnlich und ich habe mir jetzt angewöhnt, das gibt es tatsächlich auch von der empfohlenen DM-Eigenmarke, diese, ich nenne es mal Probierfläschchen, die packe ich auch einfach wirklich in jede Handtasche rein, weil die sind super klein und die passen auch in eine Hosentasche oder so. Also die eigentlich auch überall drin zu haben. Und ich finde, dass selbst wenn man vielleicht sonst eher mineralische Sonnencreme benutzt und große Tuben dann zu Hause hat, könnte das ja vielleicht für unterwegs eine gute Möglichkeit sein, um ja zumindest was dabei zu haben für den Notfall sozusagen.
Ja, und benutzt ihr hier in Deutschland andere Sonnencreme oder handhabt das Thema anders im Vergleich zu Urlauben?
Ja, also ich glaube, in Urlauben sind wir auf jeden Fall noch konsequenter unterwegs. Da bin ich auch tatsächlich so, dass ich immer noch mal aufs Verfallsdatum achte. Ja, dass ich dafür meistens noch mal spezielle Sonnencreme einkaufe. Und ich bin ehrlich, vor allen Dingen unterscheidet sich das, glaube ich, bei uns Erwachsenen. Also wenn ich hier unterwegs bin, könnte ich auf jeden Fall auch für mich selbst besser mit Sonnenschutz umgehen. Im Urlaub habe ich das sehr, sehr gut im Griff und da staffel ich meistens nach unten. Also da fange ich auch mit einem sehr, sehr hohen Sonnenschutz an und nach ein paar Tagen reduziere ich den ein bisschen, weil ich auch gerne braun werde. Ich oute mich da ganz offiziell. Also ich weiß, auch das ist nicht ganz unschädlich für die Haut und man sollte vielleicht auch da nicht so eitel unterwegs sein, aber ich finde es irgendwie schön und ich mag das dann so für mich. Ich weiß, mir tut es auch gut in den nächsten Tagen, wenn ich in den Spiegel gucke sozusagen, dass ich das, dass ich mich dann selbst irgendwie ein bisschen schöner finde. sollte jetzt keine große Empfehlung nach da draußen sein, aber genau da bin ich bei den Kindern auf jeden Fall völlig uneitel. Also die müssen natürlich nicht braun sein und da wird fleißig gecremt im Urlaub, sicherlich noch mal mehr als zu Hause, ja.
Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, dass ja auch das Thema Kleidung eine Rolle spielt. Vor allem das Thema Kopfbedeckung. Also ich glaube, können wir eine ganz ähnliche Empfehlung rausgeben wie keine Sonnencreme ist keine Lösung, keine Kopfbedeckung ist auch keine Lösung. Ja. Und ich weiß, das ist super, super schwer. Ich kann mich dran erinnern, wir sind mit unseren Kids ja vor ein paar Wochen mal im Tierpark gewesen. Und irgendein Kind, also vor allem die beiden Jungs, irgendwer hat sich immer den Hut vom Kopf gezogen. Ja. Und wir waren irgendwie nur dabei, den beiden hinterher zu laufen und denen zu verklickern, dass es schon wichtig ist, bei der Hitze und bei der Sonneneinstrahlung bitte die Kopfbedeckung aufzulassen. Ich muss sagen, bei meinem Sohn, der hat sich inzwischen dran gewöhnt, der holt sogar selbst seinen Hut morgens. Also wenn wir sagen, es geht jetzt in die Kita, dann läuft er zur Garderobe und will den schon aufsetzen. Also ich glaube, das hat er jetzt verstanden, dass wenn wir im Sommer draußen sind, dass er den tragen muss. Und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, dass ihr einen guten Sonnenhut oder Sonnenkappe oder so für euer Kind wählt. Also es ist natürlich super praktisch, wenn unten noch so eine Nackenbedeckung mit dran ist, dass der Nacken auch geschützt ist, dass die gut passt. Da mussten wir uns auch ein bisschen durchtesten, bis wir die richtige Passform irgendwie gefunden hatten. Und dann finde ich es natürlich auch super praktisch, dass es inzwischen viele, viele Marken gibt, wo ihr dann so einen UV-Schutz mit drin habt. Also, dass der Hut dann auch die UV-Strahlen so ein bisschen abweisen kann.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade so eine Mütze, die so einen Schirm vorne hat, also entweder genau. eine Cappy oder halt, wie du gesagt hast, am besten noch mit Nackenschutz dabei, dass auch die Augen direkt mitgeschützt sind. Das ist echt extrem hilfreich und es gibt ja auch wirklich viel UV-Kleidung mittlerweile, die dann speziell nochmal drauf ausgelegt ist und ich glaube, ihr habt es auch, ich glaube, wir haben uns neulich noch drüber unterhalten, bei uns ist es auf jeden Fall auch so, wenn wir in den Urlaub fahren, spätestens da haben unsere Kinder auch im Wasser UV-Kleidung an und da gibt es auch wirklich, ja, mittlerweile gar nicht mehr so teure Sets, die dann meistens sogar so eine Wassercappy dabei haben und ein Shirt ja. im Wasser dabei haben und ja, ich weiß auch da noch aus der Kindheit, ich habe dann manchmal so ein T-Shirt übrig übergehabt, habe da jetzt aber auch gelernt, dass das unter Umständen sogar eher negativ sein kann, dass je nachdem, wenn das sehr durchlässig ist und da die Strahlen recht leicht durchkommen und das Wasser dann ja auch noch länger auf der Haut bleibt, weil das T-Shirt nass ist, dass das sogar eher einen negativen Effekt haben kann. Also da, wenn man dazu greifen möchte, dann besser mit richtiger UV-Kleidung, die halt auch fürs Wasser geeignet ist.
Kann ich mich auch noch dran erinnern, gerade wenn ich dann einen Sonnenbrand hatte, dann habe ich irgendwie ein T-Shirt drüber gezogen und dachte, damit wird es jetzt klappen.
Ja, genau. Ja, ich weiß auch, diese meistens dann irgendwie, wir hatten dann ganz oft so T-Shirts von meinem Papa an, irgendwie so riesen Dinger, die halt so alles irgendwie umschlossen haben, damit man ja nicht den Sonnenbrand noch schlimmer machte, aber die beste Option wäre eigentlich gewesen, aus der Sonne halt draußen zu bleiben und gar nicht erst nochmal dem Körper irgendwie der Sonne auszusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde diese, also die UV-Kleidung finde ich jetzt auch gerade für den Sommer, wenn die dann rumplanschen und wirklich mehrere Stunden am Stück der Sonne ausgesetzt sind. Also so viel kann man ja gar nicht cremen. Natürlich heißt das nicht, dass man dann nicht cremen sollte. Sollte man natürlich trotzdem machen. Aber wenn man dann noch diesen doppelten Schutz irgendwie hat, fand ich das sehr praktisch. Und ich kann auch sagen, dass mein Sohn bisher noch keinen Sonnenbrand hatte. Also dass wir es bisher echt gut mit dieser Kombination aus Creme, UV-Kleidung und Kopfbedeckung gut hinbekommen haben.
Ja, ist bei uns tatsächlich auch so, muss ich auch sagen. Also die Kinder hatten noch keinen Sonnenbrand. Wir schaffen das dann schon eher mal, dass wir das bei uns nicht so gut im Griff haben.
Mir fällt noch ein Punkt ein, über den wir jetzt auch noch nicht so richtig gesprochen haben, aber du hast ja sehr, sehr viel recherchiert und vielleicht hast du dazu auch einen Punkt gefunden. Wir handhaben das tatsächlich auch so, wenn die UV-Strahlung extrem heftig ist an einem Tag und es sowieso sehr, sehr heiß ist, dass wir zum Beispiel gar nicht in der Mittagszeit draußen sind. Und dass wir dann tatsächlich die Sonne auch aktiv meiden. Und ich meine, ich bin ja persönlich auch eh nicht so ein Fan von Sonne. Also ich sitze sowieso immer im Schatten und will nicht so in der Sonne sitzen und brutzeln. Aber das handhaben wir jetzt mit unserem Sohn tatsächlich auch so. Also wenn wir dann am See sind oder an einem Wasserspielplatz oder so, wir suchen uns immer einen Schattenplatz, weil ich diese direkte Sonneneinstrahlung auch einfach nicht angenehm finde. Und ich glaube, gerade für kleine Kinder auch, ne, nicht nur, wenn wir über das Thema Sonnenbrand sprechen, sondern auch Sonnenstich, hatte ich als Kind nämlich auch häufiger, so einen Sonnenstich mit Kopfschmerzen und so. Und da ist auf jeden Fall auch die Empfehlung, regelmäßig in den Schatten zu gehen und einfach die Zeit auch zu reduzieren, in der man die Kinder dann wirklich in der prallen Sonne spielen oder baden lässt.
Ja, das ist die offizielle Empfehlung von Kinderärzten und ähnlichen Portalen und so weiter, auch ganz eindeutig zwischen 11 und 15 Uhr, dann, wenn die Sonneneinstrahlung wirklich am allerstärksten ist, sollten Kinder aus der Sonne möglichst raus, mindestens mal in den Schatten, vielleicht sogar einfach mal ganz raus nach Möglichkeit. Ja. Beziehungsweise rein in dem Fall. Also ganz, ganz in irgendwelche Gebäude rein und raus aus der Sonne. Genau.
Ja. Lässt sich natürlich auch nicht immer so umsetzen. Aber vielleicht kann man das, man kann das ja dann auch immer ganz gut verbinden, dass man an dem Tag dann die Mittagspause einlegt und was isst drinnen und sich vielleicht ein bisschen ausruht und dann nachmittags wieder raus in die Sonne kann.
Ich fand dabei total spannend, ich habe das tatsächlich auch meinen Schwiegereltern am Wochenende erzählt, dass ich da gerade relativ viel zu recherchiere für unsere Podcast-Folge und das Erste, was mein Schwiegerpapa dazu sagte, was auch total nachvollziehbar war, war, ja, dann haben die Kinder aber doch ziemlich schnell einen Vitamin-D-Mangel. Das ist auch noch sowas, was noch ziemlich weit verbreitet vorherrscht, dass irgendwie die Sorge dann ist, die Kinder würden nicht genug Vitamin D abbekommen. Aber um das mal auch zusammenzufassen, das ist eigentlich nicht der Fall. Also die kleinen Babys, die halt wirklich ja komplett aus der Sonne rausbleiben sollen, die bekommen ja in der Regel Vitamin D. Die sollen ja, glaube ich, bis zum zweiten Frühsommer nach der Geburt oder so ähnlich Vitamin D einnehmen. Also die sind auf jeden Fall abgedeckt. Und die älteren Kinder, da kann man sagen, wenn die circa 2 bis 3 Mal die Woche 5 Minuten in der Sonne sind, dann reicht es völlig aus, um Vitamin D zu bilden und sogar so viel zu bilden, dass sie damit auch über den Winter kommen. Also wenn ihr da mal eine Weile, und mit einer Weile meine ich wirklich 5 Minuten, nicht mehr, das Gesicht und die Arme der Kinder uneingecremt in die Sonne haltet, dann ist das halt wirklich ausreichend, um den Vitamin-D-Spiegel aufrecht zu erhalten. Da muss jetzt keiner in Panik ausbrechen. Und ich glaube, diese 5 Minuten in der Sonne, die sind halt wirklich wahnsinnig schnell erreicht. Eben dadurch, dass man vielleicht nicht in jeder Situation eincremt, dass man auch mal kurz in der Sonne unterwegs ist, ohne sofort die Sonnencreme zu zücken. Ich glaube fast, dass wenn man in den alltäglichen Situationen regelmäßig cremt, man sowieso an diesen Standard sozusagen rankommt, den die WHO da empfiehlt, dass man diese 5 Minuten sowieso 3 Mal die Woche hat.
Ja, auf jeden Fall. Das hast du ja total schnell in so kleinen Situationen, wenn du irgendwie ein kurzes Stück läufst und dann erst drinnen irgendwie eincremst oder so. Da kommt man ja schnell auf diese Zahl.
Ja, genau. Dementsprechend glaube ich auch da ein bisschen veraltet, in Anführungsstrichen, dieser Spruch, ja, man muss dann Vitamin D noch ausgleichen und dafür die Kinder nicht eincremen. Also ja, auch das könnt ihr ein bisschen abhaken. Also wie gesagt, der Eigenschutz der Kinder ist so etwa 10 Minuten und die Hälfte der Zeit sollte man maximal ohne Sonnencreme unterwegs sein. Also ja, ich betone es nochmal, 5 Minuten. Danach solltet ihr eincremen. Spätestens. Ja.
Genau, das ist super wichtig. Ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich meiner Mama letztens ein Foto von meinem Sohn geschickt hatte, als er diesen kleinen UV-Anzug getragen hat.
Also ich weiß, so was jetzt kommt.
Badeanzug. Und sie dann so meinte, was hat denn der da für einen Anzug an? Und ich so, das ist UV-Kleidung. Ah ja, und eine Badehose hätte nicht gereicht, so nach dem Motto.
Ja, exakt. Und denselben Spruch kenne ich, ja.
Ja, also wenn unsere Mamas das jetzt hören, wir meinen das nicht böse, aber das ist, glaube ich, auch etwas, wir haben einfach mehr Informationen heutzutage. Ja. Das ist
und
einfach so.
Eine krassere Sonneneinstrahlung als früher, muss man halt auch nochmal dazu sagen. Ja.
Ja, also da herrschte auch erstmal Verwunderung, warum ich denn dem armen Kind so einen Anzug anziehe und ich irgendwie das Gefühl hatte, dass man irgendwie denkt, ich würde da ein bisschen übertreiben, aber nee, wir waren den ganzen Tag an so einem Wasserspielplatz und ja, ich weiß, dass mein Sohn da eher nach mir kommt und sensiblere Haut hat und deswegen hatte ich mich dafür entschieden und genau, also lasst euch da nicht verunsichern.
Ja, siehst du, und ich habe sogar, nachdem wir den ganzen Tag an dem Wasserspielplatz waren und dein Sohn schön in dem UV-Anzug rumgelaufen ist und meine nicht, habe ich gedacht, oh Mann, das wäre wirklich der richtige Tag gewesen, um diese Kleidung mitzunehmen, denn wir haben sie hier zu Hause und ich hatte sie einfach schlicht ergreifend nicht dabei, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, also dran denken, ne? Das ist wichtig. Aber wir geben auch.
Passiert immer.
Dass uns das auch passiert, aber deswegen reden wir heute drüber. Und ich glaube wirklich, diese krasse Überforderung, die können wir heute vielleicht ein bisschen nehmen, indem wir einfach so ein paar kleine Empfehlungen euch mit an die Hand geben. Wollen wir da direkt nochmal zu übergehen und das nochmal ein bisschen geordnet zusammenfassen, was wir jetzt hier alles von uns gegeben haben?
Ja, mach gerne nochmal eine Zusammenfassung zum Schluss.
Oh, jetzt wird's anstrengend. Mal gucken, ob ihr noch mitkommt, aber wir kriegen das hin, weil mir ging es ähnlich. Ich bin auch, ich hätte jetzt gern auch ein Biochemiestudium so langsam. Also, unsere Kategorie Dein Dorf, nämlich nochmal alle Tipps, die wir euch heute so mitgegeben haben. Also, grundsätzlich ab einem UV-Index von 3 bitte immer eincremen und das gilt auch dann, wenn der Himmel bedeckt ist, denn dann kommen immer noch mindestens 80% der UV-Strahlen durch. Der maximale Eigenschutz von Kindern beträgt 10 Minuten, also ab 5 Minuten spätestens eincremen und immer mindestens mit Lichtschutzfaktor 30, Das heißt, Kinder sind dann etwa 300 Minuten, denn das Ganze ist ein, ne, ein Faktor, also man rechnet das mal dem eigenen Hautschutz. Maximal 300 Minuten kann man dann von einem guten Sonnenschutz sprechen. Nachcremen verlängert diesen Schutz übrigens nicht, sondern hält ihn nur aufrecht. Also ihr braucht Sonnenpausen. Ne? Mehr als 300 Minuten ist nicht. Da ist Schluss. Die Menge wird oft unterschätzt, heißt etwa einen bis anderthalb Esslöffel, je nach Größe der Kinder, von Sonnencreme braucht ihr insgesamt. Die Sonnencreme sollte UVA- und UVB-Filter enthalten. Und wasserfest heißt nicht, dass die Produkte auch wirklich dauerhaft wasserfest sind. Das Label bekommen die nämlich dann schon, wenn sie nach 20 Minuten noch mindestens 50% des Produktes nachweisen können. Das heißt, auch da vertraut nicht drauf, dass eure Kinder im Wasser ganz lange geschützt sind, sondern cremt zügig nach und passt auf, dass der Schutz eben dann aufrechterhalten wird. Bei Anzeichen von Rötungen heißt es allerspätestens dann direkt aus der Sonne. Und statt nur Sonnencreme zu benutzen, achtet unbedingt auch auf den Umgang mit Sonne insgesamt. Auch das haben wir schon gesagt, zwischen 11 und 15 Uhr sollten Kinder generell nicht in der prallen Sonne sein. Davor und danach ist Schatten auch nicht verkehrt. Und wenn man zusätzlich durch UV-Kleidung oder überhaupt lange, dünne Kleidung, leichte Kleidung schützen kann, umso besser. Babys in den ersten 12 Monaten nach Möglichkeit nicht eincremen, aber besser, als sie der Sonne auszusetzen. Kinder, naja, ungefähr eine Stunde am Tag sollten sie mindestens draußen sein. In der Zeit sind sie im Frühling und im Sommer bitte auf jeden Fall eingecremt. Im Winter könnt ihr auch auf den UV-Index achten. Und es reicht völlig aus, wenn sie 5 Minuten etwa dreimal die Woche ohne Sonnencreme unterwegs sind, um den Vitamin-D-Mangel vorzubeugen. Kleidung, haben wir auch schon gesagt. Ich mache jetzt hier den Rundumschlag, ihr hört das schon.
Sehr gut.
Auf jeden Fall den Kopf bedecken. Insbesondere Gesicht, Nacken und Ohren sind extrem empfindlich, deshalb am besten eine Kopfbedeckung mit Nackenschutz und mit Schirm. Und zwar deshalb, weil die Augen auch super empfindlich sind, komme ich gleich nochmal zu. Ein UV-Schutzfaktor bei Kleidung sollte mindestens bei 30 liegen. Außerdem sind die Kleidungsstücke immer mit UV-Standard 801 gekennzeichnet. Puh, ich hol Luft. Wir kommen zum Augenthema. Bei den Augen gilt, insbesondere an Gewässern und im Gebirge, braucht ihr unbedingt nicht nur einen Sonnenhut mit Schirm, sondern auch eine kindgerechte Sonnenbrille. Achtung, Sonnenstrahlen und UV-Strahlen beschädigen auch die Augen. Die können zu extrem gefährlichen Bindehautentzündungen, Rötungen, Schmerzen und auch Sonnenbrand auf dem Auge führen. Ich weiß, unsere Englischlehrerin, ich weiß gar nicht, doch unsere gemeinsame dürfte es auch mal gewesen sein, hat das mal erzählt, dass ihr Mann einen Sonnenbrand auf dem Auge hatte und das war wirklich extrem schmerzhaft wohl und extrem gefährlich. Also auch da nutzt das. Gleiches gilt übrigens für Fersen, Fußrücken und wie heißt das? Fußunterseite. Also auch die, wenn die irgendwie auf dem Bauch liegend in der Sonne sind, dann sollte bitte auch unbedingt da eingecremt werden. Vergisst man gerne mal so kleine Stellen. Wir haben schon gesagt, es gibt auch für Badekleidung UV-Shirts und UV-Anzüge sowie auch Hüte, die extra fürs Wasser sind. Genau, und wir haben gesagt, letzte Woche ging es hier ums Ertrinken. Also wenn ihr das noch optimieren wollt, die UV-Kleidung, dann nutzt gerne UV-Kleidung in grellen Farben, damit ihr eure Kinder im Wasser auch gut sehen könnt. Tief Luft
einmal
holen.
Durchatmen.
Das allerletzte kommt jetzt noch. Und dann habt ihr es geschafft, nämlich cremt eure Kinder richtig ein. Das heißt, nutzt Sonnencreme speziell für Kinder. Wir haben die 3 Empfehlungen gemacht. Die Sonnencreme von Lidl wurde von Ökotest und Stiftung Warentest sehr gut getestet. Die DM-Eigenmarke und die Naiv-Sonnencreme werden von der Influencerin empfohlen und können auch wir deshalb guten Gewissens empfehlen, weil sie wirklich umfangreich sich damit auseinandergesetzt hat und wir in der Recherche auch diese Sonnencremes immer wieder gefunden haben als Empfehlung. Am besten immer eine halbe Stunde vor dem Sonnenbad eincremen, regelmäßig nachcremen, auf das Haltbarkeitsdatum achten und auch die Lippen mit Sonnenschutz versehen. Und last but not least, auch das habt ihr in dieser Folge gehört, seid ein gutes Vorbild. Denn wenn ihr euch regelmäßig eincremt und keinen Sonnenbrand erleidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch eure Kinder damit gut aufwachsen. So, jetzt habe ich euch's gegeben. Jetzt habt ihr alles nochmal gekriegt, was wir hier besprochen haben.
Voll gut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine ganze Recherchearbeit. Letzte Woche zu der Wasser- und Schutz vor dem Ertrinken-Folge, aber auch heute in der Sonnenschutz-Folge. Es war richtig informativ und ich glaube, wenn man die Folgen gehört hat, kann man mit einem richtig guten Gefühl in den Urlaub oder in die Sommerferien starten.
Ja, ich glaube auch. Wir wünschen euch jetzt super viel Spaß beim Planschen, beim Sonnenbaden, beim Entdecken der Natur da draußen, denn ich glaube, der Sommer ist die schönste Jahreszeit für die Kinder, wenn sie mit wenig Kleidung ganz viel draußen sein dürfen.
Ja, wir machen nächste Woche mit unserem Sommer-Special noch ein bisschen weiter, weil wir ja in vielen Bundesländern sowieso mitten in den Sommerferien sind und nicht alle machen vielleicht eine große Reise oder eine kleine Reise oder sind auch schon wieder zurück und müssen ein paar Wochen ohne Kita oder Schule gestalten mit den Kids. Und deswegen sprechen wir nächste Woche über Urlaub zu Hause und wie man sich da so nett machen kann.
Genau, da freuen wir uns auch schon drauf und sind ganz gespannt, welche Tipps wir euch da wieder mitgeben können. Und diesmal versprochen, erschlagen wir euch nicht mit so viel wissenschaftlichem Kram.
Obwohl der ja wirklich extrem hilfreich war, ne? Wir werden das Thema diese Woche auch noch ein bisschen auf Instagram begleiten. Da findet ihr auch die Informationen zu allen anderen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Wenn ihr Lust habt, lasst uns sehr, sehr gerne Fragen bei Instagram da oder schickt uns eine E-Mail. Wir können auch sehr, sehr gerne zu diesen ganzen Sommerthemen nochmal ein Q&A oder so machen. Also gerne. Schreibt uns gerne, meldet euch und wir freuen uns über jegliches Feedback.
Genau, wie immer. Wir hoffen auf regen Austausch. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.